Magazin International.
Ja, schönen guten Abend im Magazin International von Radio Flora im Internet. Am Mikrofon
Axel Kleinecke
und Mechthild Dortmund. Heute haben wir unseren zweiten Teil, den zweiten Teil unserer Sendung über unsere Frankreich-Reise. Im Rahmen eines Grundwegprojekts haben wir ja eine Reise nach Frankreich unternommen. Letztes Mal haben wir über Bordeaux berichtet, heute berichten wir über Oloron.
Ja, unsere Reise war natürlich nicht einfach Frankreich, sondern wir haben natürlich Radios besucht, freie Radios in Frankreich. Und heute berichten wir über unseren Besuch im Radio Oloron.
Genau, und zwar erstmal hört ihr ein paar Informationen zu dem Ort selbst. Oloron-Sainte-Marie liegt in den französischen Pyrenäen in der Region Aquitanien, etwa 50 Kilometer von der spanischen Grenze und 100 Kilometer vom Atlantik entfernt. Der Ort hat etwa 11.000 Einwohner und ist der Hauptort des oberen Béarn, einer alten französischen Provinz an der Grenze zum Baskenland. Zwei Flüsse fließen in Oloron zusammen und durch die Stadt geht die Via Tolosane, ein Teil des Jakobswegs, die auch zum Pass Col du Saint-Port führt und dann rüber nach Spanien. Oloron ist eine römische Gründung aus dem 3. Jahrhundert, allerdings 1058 dann erstmals wieder erwähnt, möglicherweise war die Stadt in der Zwischenzeit verlassen. 1080 wurde unter dem Namen Saint-Croix der Bau von Stadtbefestigungen und einer romanischen Kirche auf der Landzunge zwischen den beiden Flüssen Asp und Ossau begonnen.
Das war jetzt nicht Oloron, Sainte-Marie, ne? Das war die.
Sainte-Marie war das.
Das war die Nebenstadt, die andere. Ja.
Stimmt, das war Saint-Croix sozusagen. Ja, Saint-Croix, ab 1102 wurde am linken Flussufer dann die Kirche und die spätere Kathedrale Sainte-Marie d'Oloron als Sitz des Bischofs errichtet. Beide Orte waren zunächst formal getrennt und 1858 erfolgte die Vereinigung der beiden Orte und heute heißt es halt Oloron-Sainte-Marie. Notre-Dame, Saint-Croix und Sainte-Marie, das sind drei Stadtviertel, jeweils mit einer Kirche als Wahrzeichen. Und in Saint-Croix gibt es eine romanische Kirche. Früher galt dieses Viertel eher als Armenviertel. Dort wohnten viele der aus Spanien nach dem Sieg Francos vor der brutalen Repression geflüchteten und wegen der Armut auch emigrierten Spanier und Spanierinnen.
Ja, und Radio Oloron liegt aber im Stadtteil Sainte-Marie.
Nee, Saint-Croix.
Ah, Saint-Croix, doch, ja, wir mussten ja immer über die Brücke, stimmt. Liegt, und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dann darf man nicht sich plattes Land vorstellen, sondern da geht es richtig steil aufwärts und abwärts in der Stadt. Manchmal fragt man sich, ob die Bremsen der Autos das überhaupt mitmachen, das ist ja richtig heftig. Und wir sind über den Fluss und auf den Berg gestiegen, um morgens das Radio dort zu erreichen. Gegründet wurde es 1981 als Verein der Association Radio Oloron als Lokalradio. Das war im Anschluss an den Präsidentenwechsel. François Mitterrand hatte als Präsident ein neues Gesetz geschaffen, das jetzt in Frankreich damals dann erstmals freie Radios erlaubte. Und zwar unbefristet, also bis heute gilt das noch. Ja, dieses Radio liegt also auf dem Berg oben, gegenüber der romanischen Kirche aus dem 11. Jahrhundert, in einem alten Haus, sehr schön gelegen. Es arbeitet mit verschiedenen Bildungseinrichtungen und Schulen zusammen, hat ein breites Spektrum von Musiksendungen, von Elektro über Jazz, Rock, französische Chansons, Reggae, bis klassische Musik, von Mozart, Beethoven und so weiter. Letzteres wird übrigens von der derzeitigen Vereinsvorsitzenden Françoise gestaltet, die ein Faible für klassische Musik hat und selbst Orgel spielt. Weiterhin gibt es aktuelle Sportberichte, Nachrichten und Kulturprogramme, bei denen ein Schwerpunkt auf die lokalen Meldungen und Kultur gelegt wird, zum Beispiel auch auf die Sprache, Musik und Kultur des Béarn. Jugendliche gestalten selbst einige Sendungen und Radio Oloron hat zahlreiche lokale Kooperationspartner und Unterstützerinnen und Unterstützer. Fest angestellt sind 5 Personen. Zeitweise absolvieren junge Leute dort ein Praktikum, wie in Marion oder derzeit auch Camille aus Bordeaux. Und daneben arbeiten zahlreiche Ehrenamtliche im Radio mit. Radio Oloron ist räumlich und technisch sehr gut ausgestattet. Wir werden darüber gleich noch ein Interview hören und sendet mit einer Sendeleistung von 500 Watt oder zweimal 500 Watt durch die Ausstrahlung. Sie haben sogar noch einen Nebensender, eine Nebenantenne irgendwo, weil in diesem bergigen Gelände sonst nicht also verschiedene Sendelöcher entstehen. Die Reichweite beträgt hier etwa 30 Kilometer. Mit einer Blog ist es auch und einer Internetseite ist das Radio natürlich auch im Netz präsent. Als Radio des Bonnes Ondes, das Radio der guten Wellen, unter www.radiooloron.fr. Und seit 2013 ist es auch vertreten bei Twitter und Facebook.
Und jetzt hören wir schon mal einen Mitschnitt von einem Gespräch mit Jacques, der einer der Gründer von Radio Oloron ist. Ist das richtig?
Ja, er gehört zu der Gründungsgruppe. Er sagt selber, das waren vorwiegend Lehrer. Er selbst war Techniker und erzählt das mal aus der technischen Perspektive.
Donc je vous présente Jacques Loustonneau, l'un des fondateurs de Radio Oloron au début des années 80. Et donc il a apporté son aide technique, puisqu'il est également, comme Fabrice, assez calé en technique. Donc si tu veux, c'est une bande d'amis au début qui a justement voulu créer cette radio, au moment où les radios libres éclataient en 81.
Voilà, c'est ça. Quand les radios libres ont été libérées en 81 suite à l'élection de François Mitterrand, beaucoup de radios ont décidé de se monter, et notamment à Oloron, et au départ c'est parti d'un groupe d'enseignants plutôt qui avait décidé de monter une radio à la rentrée en 81, puisque c'était après les vacances. Et il s'est trouvé que un de mes amis qui faisait partie des premiers précurseurs savait que j'étais dans le système de la sonorisation et de la technique radio. Je travaillais pour la partie radio par rapport à mon travail au télécom. Donc ils m'ont sollicité pour installer, faire toute l'installation, toute la technique et toute la partie radio, antenne sur le toit et toutes les liaisons. Donc j'étais admis comme ça à la radio pour tout installer. Et donc depuis, j'y suis resté, m'occuper plus ou moins de la technique. Et je fais de temps en temps quelques petites émissions. Et puis bon, je supervise un petit peu la radio. J'ai été plusieurs fois président, vice-président. Et là, je suis membre du bureau, donc je me suis mis un petit peu en retrait, mais je suis toujours fait partie des meubles de la radio. Je viens régulièrement à la radio pratiquement tous les jours pour suivre un petit peu le fonctionnement, quoi.
Ah. Et en 81, on n'avait pas les mêmes moyens que maintenant, donc on faisait du bricolage et puis des tests aussi.
Hein. Voilà, c'est sûr qu'en 80, quand on a démarré, il n'y avait pas encore le MP3, c'était les vinyles, c'était les CD venaient de naître, donc c'était surtout les vinyles et les cassettes. Cassette audio, hein. Et puis après, bon, les CD sont arrivés, et après, c'est sûr que, avec l'informatique.
Les bonnes manches, on
avait tous, effectivement, oui, j'ai oublié de vous en parler, c'est le plus important, oui. On avait des grosses bobines, et c'est là qu'on avait tous les programmes musicaux, parce que la radio, au bout d'un an ou deux, au départ, il y avait des heures d'émission, et puis après, la nuit, on fermait la radio, et après, on a décidé de la faire fonctionner 24 heures sur 24. Donc à ce moment-là, on avait des grosses bandes de musique qu'il fallait changer tous les matins et tous les soirs. Et après, on a trouvé un moyen avec des cassettes vidéo sur lesquelles on mettait de la musique qui nous permettait de tenir toute la nuit. Et, bon, puis après, maintenant, avec l'arrivée de l'informatique, c'est sûr que l'ordinateur nous a beaucoup aidés pour pouvoir assurer et faire un travail beaucoup plus précis, beaucoup plus, parce que comme le disait David, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de bricolage. Moi, j'avais fabriqué un insert téléphonique avec des bouts de ficelle, enfin je dis des bouts de ficelle, mais il y avait beaucoup de bricolage au départ pour pouvoir démarrer, parce qu'on avait un engouement terrible sur ces radios qui venaient de démarrer. Pour nous, c'était vraiment une épopée formidable, quoi.
Ja, man muss gleich nochmal dazu sagen, der Gesprächspartner von Jacques hier war David,
David Noël Cabanet,
der uns ja auch empfangen und begleitet hat während der anderthalb Tage, die wir da waren. Der uns sich sehr rührend und um uns gekümmert hat und uns sogar auch die zum Essen ausgeführt hat, die Lokale ausgesucht hat, damit wir auch wirklich regionalspezifisches Essen bekommen konnten und so weiter. Wir möchten ihm nochmal herzlich danken bei dieser Gelegenheit. Aber er hat hier Jacques vors Mikrofon gebracht und ins Gespräch gebracht. Und für die Leute, die jetzt Französisch nicht verstanden haben, will ich nochmal ganz kurz sagen, was Jacques erzählt hat, der als Techniker von France Telecom sein Wissen eingebracht hatte hier. Eine Gruppe von Lehrern hatte 1981 nach den Sommerferien dieses Radio gegründet. Er hat als Techniker die technischen Installationen gemacht, von der Verkabelung der Geräte bis zum Aufbau der Antenne auf dem Dach des Hauses, das ja auf dem Berg liegt. Später ist die Antenne dann nochmal versetzt worden. Er war auch mehrfach Vorsitzender des Radios, wie viele andere Mitglieder übrigens auch, und gehört jetzt sozusagen zum Büro. Er kommt jeden Tag her, um die technischen Geräte in den Ablauf sicherzustellen. Zu Beginn, sagt er, war alles noch nicht so professionell ausgestattet. Man arbeitete noch mit Platten und Tonkassetten und großen Tonbandspulen. Außerdem wurde am Anfang nur einige Stunden am Tag gesendet. Als man später 24 Stunden sendete, brauchte man für die Nachtsendung die großen Bandspulen mit Musik drauf. Später mit dem Computer wurde alles leichter, aber nicht unbedingt interessanter. Man konnte genauer und professionellere Arbeit machen. Trotzdem, sagt er, waren die Anfangsjahre mit der Bastelei und der Begeisterung eine tolle Zeit.
Okay, und jetzt kommt nochmal Bernard über Radio Oloron und das spielen wir jetzt auch ab, okay?
Ja, Bernard führt uns durchs Haus.
Alors, les locaux de Radio Oloron, pour ceux qui les ont vus au premier étage, nous avons un magnifique studio qui a été réaménagé il y a 2 ans. Mais la caractéristique de Radio Oloron, c'est aussi la grande salle que nous appelons le cabaret. Le cabaret qui est une salle qui permet d'organiser, non pas de grands spectacles, mais des réunions, quelques spectacles musicaux, et qui nous sert aussi lors de certaines réunions avec les clubs sportifs qui sont très nombreux. Alors, c'est une des parties de Radio Oloron qui a été remise au goût du jour il y a quelques années, parce que Radio Oloron a été fondée en 1982, et donc il y a, je dirais, une dizaine d'années, des travaux ont été faits pour le rendre encore plus accueillant. La particularité aussi, c'est qu'il y a une double technique, c'est-à-dire il y a une table de mixage qui permet donc le mixage habituel, mais aussi, j'allais dire, la programmation ou la programmation, oui, avec la partie studio au-dessus. Les premières années, lorsque Radio Oloron avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, nous avons fêté les 5 ans, les anniversaires, les 10 ans. C'était l'occasion de rassembler les bénévoles, les amis et quelques beaux souvenirs, très beaux souvenirs de la radio.
Et il y a aussi un petit jardin.
Exactement. Alors c'est vrai que ce jardin, maintenant, il va être très accueillant. Il y a quelques années, il y avait beaucoup, j'allais dire, de mauvaises herbes, de ronces. Et grâce à un projet avec un établissement scolaire, un lycée professionnel agricole, c'est en train de devenir un joli jardin agréable qui permettra d'avoir certaines activités à l'extérieur.
Il y a aussi un petit bar, un petit...
Oui, oui, parce que c'est vrai que lors de ces premières réunions, de ces premières organisations, il y avait ce qu'on appelait un apéro live, c'est-à-dire un groupe qui jouait en acoustique ou avec ses instruments. Il y avait du public et il y avait aussi la possibilité de prendre un rafraîchissement sur ces petits bars. Depuis, les apéros live ont grandi. Ce sont des événements qui ne se font plus maintenant à la radio. Il y a aussi le problème avec les voisins, le bruit. Donc, il a fallu trouver d'autres solutions. Mais c'est vrai que ça sert encore lors de certaines petites réunions très amicales.
Merci beaucoup.
Pas de problème.
Ja, Bernard war übrigens, ist glaube ich ein ehemaliger Lehrer, er hat uns auch interviewt bei der gemeinsamen Sendung, die wir gemacht haben. So verlangt es das Grundtvig-Projekt. Man wird im Sender dort interviewt und berichtet über den eigenen, über das eigene Radio. Bernard, um nochmal ganz kurz in ein paar Sätzen zu wiederholen, was er, oder auf Deutsch zu sagen, was er gesagt hat. Er sagt, in diesem Haus, in dem Sie die Möglichkeit haben, dieses Radio zu betreiben, haben Sie in der ersten Etage ein tolles Studio, das vor 2 Jahren renoviert ist. Unten im Erdgeschoss, wo er uns hinführte, dann ist ein großer, relativ großer Saal, ja, der Kabarett genannt wird. Und dort gibt es Versammlungen, Musikveranstaltungen, Sportclubs und ähnliches. Besonders hervorzuheben war für ihn die doppelte Technik. Auch unten gibt es ein Mischpult in einem kleinen Nebenraum, von dem aus auch die Sendung gesteuert, auch on-air gesteuert werden kann. In den ersten 10 Jahren wurden in diesem Raum hier die Geburtstage mit allen Mitarbeitern des Radios gefeiert, den Festangestellten wie den Ehrenamtlichen im Hof. Sieht man durch ein großes Fenster einen kleinen Garten. Mit einem Schulprojekt einer Landwirtschaftsschule wird hier gerade ein Garten eingerichtet. In dem Raum gibt es auch eine kleine Bar. Und da sieht man, dass er früher auch verwendet wurde für Musikveranstaltungen. Man konnte sich an der Bar auch erfrischen, ein Getränk nehmen, aber wegen der Lärmbelästigung, weil dieses Haus eben eins unter neben anderen sozusagen ist, ein altes Haus, mussten diese Sachen doch verlegt werden. Ja, soweit zu Bernard. Wir haben jetzt noch eine kleine Ergänzung über die Geschichte der Freien Radios. Es war immer die Rede, der Freien Radios in Frankreich, es war immer die Rede von dem neuen Gesetz und dem großen Neubeginn unter Mitterrand, der nach Giscard d'Estaing die Freien Radios endlich gesetzlich zugelassen hatte. Vorher gab es da viele Piratensender und anderen anarchistischen und protestlerischen Wildwuchs, der eigentlich eine interessante Tradition hatte.
Aber en France, quand la gauche est arrivée au pouvoir en 81, ça a été une des batailles qui a été gagnée. Les radios libres, il y en avait partout. Parce qu'à l'époque, c'était Giscard d'Estaing, il envoyait les CRS contre les radios libres qui s'installaient, quoi. Hein. Donc, 81, radio libre. On s'est dit, c'est une ouverture énorme, quoi. Hein. Et il y en a très peu qui restent, quoi. Elles ont été rachetées. Maintenant, c'est des radios à la solde du capital. Ouais. Et les associatives qui restent à Oloron, il y en a une, là où vous êtes avec eux, là, la radio Oloron, qui est encore tient un peu, mais les autres, il y en avait d'autres dans le coin. Elles ont été ou rachetées ou elles ont disparu. Quoi.
Raimundo, der uns übrigens später auch durch das Lager Gurs geführt hat, worüber wir gleich noch berichten werden, sagt hier allgemeiner und etwas kritisch über die freien Radios, dass Giscard d'Estaing noch in den 70er Jahren die CRS, also Spezialeinheiten der französischen Polizei, geschickt hatte, um freie Radios aufzuspüren und auszuheben. Als dann Mitterrand 1981 dieses Gesetz machte, war das der große Neubeginn, aber viele der damals gegründeten freien Radios haben nicht durchgehalten. Nur wenige, verhältnismäßig wenige, gibt es noch in Frankreich. Es gibt auch eine gemeinsame Plattform dort, auf der sie und auch eine Vereinigung, mit der sie sich noch gegenseitig stärken. Aber viele freie Radios wurden kommerzialisiert, wurden selbst kommerziell oder wurden auch aufgekauft. Auch die beiden Radios, die wir hier besucht haben, Bordeaux genau wie Oloron, machen auch ein bisschen Werbung, um noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Also ganz so frei ist es auch nicht, obwohl Oloron uns gesagt hat, sie seien wirklich, obwohl sie einen Rundfunkrat haben, in dem auch Politiker sitzen, eigentlich in ihren Sendungen nicht eingeschränkt. Radio Oloron hält also noch durch, hält sich noch. Viele andere sind eingeknickt und haben sich angepasst, sagt Raimundo, oder haben sich nach der anfänglichen Begeisterung einfach aufgegeben.
Das ist natürlich auch nicht so viel anders als die Bürgerradios hier in Niedersachsen, wie man das ja auch an Leineherz feststellen kann. In Frankreich sind das auch einfach ein bisschen andere Strukturen. Das sind eben größtenteils assoziative Radios beziehungsweise kommunale, also in Regionen kommunale eingebundene Radios, wo ganz viele kommunale Aktivitäten und Initiativen halt auch zu Wort kommen. Also anders als die freien Radios hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum entstanden.
Ja, ein Wort noch dazu. Diese Radios werden im Gegensatz, bei uns wird es ja auch, aber die werden sehr stark unterstützt von den Kommunen. Sie bekommen eigentlich eine ganze Menge Geld und es ist eigentlich erstaunlich, dass relativ wenig politischer Druck da ausgeübt wird.
Titel von Noir Désir. Und das bringt uns ein bisschen zu dem zweiten Aspekt unserer Sendung heute, ein Bericht über das Lager Gurs. Das Camp de Gurs oder Lager Gurs in der französischen Ortschaft Gurs nordöstlich der Pyrenäen, etwa 15 Kilometer von Oloron entfernt, war bereits vor dem Zweiten Weltkrieg das größte französische Internierungslager. Es wurde für politische Flüchtlinge und Kämpfer des Spanischen Bürgerkriegs eingerichtet. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs dann, während der deutschen Besetzung Nordfrankreichs, nutzte die Regierung von Daladier, später das Vichy-Regime, es als Internierungslager zur Unterbringung von Unerwünschten und nach dem Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 auch besonders für jüdische Familien aus der von Deutschen besetzten französischen Zone. Formell stand das Lager während der gesamten Zeit unter französischer Verwaltung. Und jetzt kommen einige Sachen, die wir mitgeschnitten haben während eines Besuchs auf dem Lager Gurs. Wir wurden dort begleitet von Raimundo Villalba und Milene Lacoste vom Verein Tierras de Memorias y de Lucha, Stätten der Erinnerung gen und des Kampfes.
Hast du eigentlich schon gesagt, warum wir da hingefahren sind?
Nein.
Das, vielleicht sollten wir es nochmal vorausschicken. Ne? Das, wir haben ja mit Radio Oloron im Rahmen des Grundwig-Projektes ein gemeinsames Sendeprojekt. Und das geht genau über dieses Camp, über dieses Lager mit seiner, dieses schreckliche Lager, mit seiner wechselhaften Geschichte. Aber
okay, und jetzt lassen wir erstmal Raimundo, den wir eben schon zu Freien Radios gehört haben, zu Wort kommen.
Par des anciens internés, surtout des communistes français, qui ont été enfermés ici au camp de Gurs. Moi, je suis, il y a l'amical du camp de Gurs, comme je vous disais, il y a Trait d'Union à Oloron, et il y a notre association qui s'appelle Terre de mémoire et de lutte, qui qui a deux objectifs primordiaux. C'est le premier, c'est la mémoire républicaine espagnole, la Seconde République en Espagne, tout ce qu'elle a fait, la guerre d'Espagne, et après, la lutte ici en France des, contre les Allemands, contre les nazis, de républicains espagnols, des guerrilleros, et après l'exil, le long exil que ces Espagnols ont dû subir pendant de très 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 longues années, jusqu'à la mort du dictateur en 1976. Je fais le guide comme d'autres. Pourquoi ? Parce que mon père, ma mère et ma grand-mère ont été enfermés ici, en tant que républicains espagnols, ont été enfermés ici au camp de Gurs. D'ailleurs, mon père et ma mère se sont connus ici, au camp de Gurs.
Er sagte, in der Region von Oloron gibt es mehrere Vereine, die sich um die Gedenkstätte Gurs kümmern. 1980 von ehemaligen Internierten gegründet wurde der Verein Tierras de Memorias y de Lucha, vor allem auch von französischen und ehemaligen spanischen Kommunisten. Auch Raimundo ist Mitglied der PCF und ehemaliger Stadtrat von Oloron und er ist ein Vertreter dieses Vereins und macht Führungen durch die Stätten der Erinnerung und des Kampfes. Ziele dieses Vereins sind erstens die Erinnerung an die internierten spanischen Republikaner, wachzuhalten an die Zweite Republik in Spanien, den Spanischen Krieg und die Beteiligung der spanischen Republikaner am Widerstandskampf in Frankreich gegen die Nazi-Herrschaft und an das lange Exil dieser Menschen. Seine Großmutter und seine Eltern waren als spanische Flüchtlinge in Gurs interniert. Seine Eltern haben sich dort im Camp Gurs kennengelernt. Im Folgenden erwähnt Raimundo ein paar Informationen über die Zweite Spanische Republik, die ab April 1931 die sozialen und politischen Verhältnisse in Spanien nachhaltig veränderte durch Agrarreform, Reformen im Bildungswesen, Wahlrecht, Recht auf Abtreibung für die Frauen, Stärkung der Arbeiter in den Fabriken, Trennung von Staat und Kirche.
Donc cette longue histoire a débuté bien sûr en Espagne. La Seconde République est arrivée le 14 avril 1931 avec beaucoup d'enthousiasme parce que les Espagnols étaient dans une situation très difficile. Hein. Plus de 40% des Espagnols étaient analphabètes. Les terres étaient les propriétés de quelques-uns, los terratenientes. Un chiffre, 1% de la population espagnole détenait 50% des terres. Et le haut clergé aussi détenait des terres. Donc très peu de terres pour ceux qui la travaillaient. Et la Seconde République, qui est arrivée, comme je vous disais, dans l'enthousiasme, a décidé d'abord l'éducation. Pour vous donner un autre chiffre, de 1931 à 1939, à la fin de la guerre d'Espagne, plus de 20 000 écoles ont été construites en Espagne. Et on a formé les enseignants pour ces écoles-là. La force de la République, c'était il fallait éduquer le peuple. Un peuple sans éducation, on sait bien où ça amène. Deuxième point, c'était la réforme agraire. Donner les terres à ceux qui la travaillent. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et une autre des forces de la République, ça a été, au niveau du code du travail, dans les usines, donner la force aux syndicats de s'implanter dans les usines, de pouvoir défendre les salariés. Quelque chose de très important aussi, en 1932, la République espagnole donne le droit de vote aux femmes.
Aux femmes, oui.
Avant la France. Hein. En France, il a fallu attendre 1945.
Et l'avortement. Mmh. Et le droit pour
Mylène a raison.
Les propriétés.
Et voilà, ça, voilà. Et le Donc, divorce. Il y a eu, c'était un jeune...
Et la séparation de
l'Église et de l'État, et bon, et beaucoup de choses, il n'y a qu'à relire la Constitution.
Ja, Raimundo erzählt dann noch ein bisschen weiter, und zwar siegte in den Wahlen 1936 die Volksfront, gebildet aus Kommunisten und verschiedenen republikanischen und sozialistischen Gruppen, unterstützt diesmal auch von den Anarchisten. Das führte dann zur Mobilisierung der Reaktion, Großgrundbesitzer, Großindustrielle, Armee und der hohe Klerus, die schließlich im Putsch von Juli 1936 mündete. Dagegen wehrte sich die Bevölkerung und verteidigte die Republik. Raimundo spricht nicht vom spanischen Bürgerkrieg, denn er sagt, es war ein Krieg der Kräfte der Reaktion gegen die Republik mit internationaler Beteiligung. Das war das Vorspiel für den Zweiten Weltkrieg. Die demokratischen Regierungen Europas wie England und Frankreich verfolgten eine Nicht-Interventionspolitik. Auf der anderen Seite waren Hitler in Deutschland, Mussolini in Italien, Salazar in Portugal. Hitler schickte Unterstützung in Form der berüchtigten Legion Condor. Salazar in Portugal ließ die portugiesischen Häfen öffnen für Lieferungen aus Deutschland und Italien. Italien schickte Franco 50.000 Soldaten und natürlich kamen auch Soldaten und Flugzeuge, Artillerie und Waffen aus Deutschland. Zur Unterstützung der Republik kamen demgegenüber aus aller Welt die internationalen Brigaden. Denn sie verstanden es, dass es im Kampf in Spanien gegen die Faschisten ging. Dann kam die Niederlage, die Zerschlagung der Republik und dann begann die Retirada, die Flucht der Republikaner aus Spanien. Viele Schüler fragen heute, sagte Raimundo, warum haben die Republikaner Spanien verlassen? Aber ein Beispiel für die furchtbare Repression, die Franco entfesselte, ist Jaca. In dieser Stadt von etwa 5000 Einwohnern, damals 1936, 37, 38, 39, wurden an einem Tag 412 Menschen ermordet, unter ihnen viele alte Menschen. Darüber wurde bis vor kurzem geschwiegen, wie in ganz Spanien über die Morde. Damals gab es Listen von Republikanern, die systematisch verhaftet, gefoltert, ermordet wurden. So auch der berühmte Dichter García Lorca. Ja, und dann erzählte Raimundo, was dann anschließend geschah.
Ces Espagnols arrivent ici, avec les brigadistes. Le gouvernement de la Troisième République, pourtant issu en 1936 d'une élection où le Front populaire avait gagné, hésite à ouvrir les frontières. Pourquoi il hésite ? Parce qu'on est dans une Europe où le nazisme progresse, où le fascisme progresse, et une certaine peur de ces dirigeants socialistes.
Er sagt, damals gab es dann unheimlich viele Flüchtende, eine halbe Million Menschen, Republikaner, Überlebende der internationalen Brigaden auch flohen nach Spanien, nach Frankreich, das erstmal zögerlich, aber schließlich auf Druck der Bevölkerung auch die Grenzen öffnete. Die Flüchtlinge wurden zunächst am Strand von Roussillon untergebracht, unter unvorstellbar schlechten Bedingungen. Viele starben an Verletzungen oder aus Hunger, aus Durst, sie hatten einfach kein Wasser dort. Und dann wurden etwa 20 Internierungslager gebaut, unter anderem Gurs. Warum Gurs? Die Regierungen dachten, dort gab es viele Basken, die französischen Basken sollten die Flüchtenden aufnehmen, aber sie waren größtenteils sehr konservativ und wollten die Flüchtlinge gar nicht so gern haben. Allerdings gab es einen sozialdemokratischen Bürgermeister in Oloron, damals von der radikalen Partei, der sich für den Bau des Lagers dort einsetzte. Und dann wurden 450 Baracken in 40 Tagen mit Hilfe lokaler Handwerker gebaut. 400 französische Soldaten bewachten das Lager, das die Internierten aber als Gefängnis empfanden. Immerhin war es besser dort als am Strand.
Parce que d'abord la première idée du gouvernement, c'était de les installer parce qu'il y avait beaucoup de Basques, de les installer un camp au Pays Basque français. Mais ce Pays Basque français était très conservateur. Et les élus qui étaient là ont refusé systématiquement. Donc l'un, Ibernegaray, qui était député à l'époque, de droite bien sûr, qui va devenir ministre de Pétain quelques années plus tard, ils vont refuser. Et heureusement qu'il y avait un député maire à Oloron, un radical, Jean Mendiondou, qui a fait tout ce qu'il a pu. Et ici, il n'y avait pas cette forêt. Ici, il y avait le camp de Gurs. Il a été construit très rapidement, 40 jours, avec des artisans locaux, 440 baraques et aussi 6 rangées de barbelés. Et les îlots par eux-mêmes, qui comprenaient une vingtaine de baraques, étaient entourés aussi de barbelés. Et 400 soldats de l'armée française vont garder le camp. C'est pour ça que les Espagnols disaient toujours « c'est une prison ».
Und dann geht es um die ersten Angehörigen der Spanischen Republik, die dort eintrafen. Die ersten, die kamen, waren baskische Kämpfer, baskische Soldaten, die sogenannten Gudaris.
Bien sûr, il y a eu le problème de l'alliance entre Staline et Hitler, la signature de cet accord de non-intervention. Ça fait beaucoup de mal ici. Entre communistes, les socialistes, les républicains. Il y a eu, parce qu'ils y croyaient à l'Union soviétique, quoi. Ils y croyaient. Et puis ça a été beaucoup un grave problème de conscience. Mais malgré cela, ils étaient prêts, quoi. Ils étaient prêts à se battre. Et ils ont demandé, comme dans d'autres camps, parce qu'il y a eu une vingtaine de camps, pas aussi grand que celui de Gurs, mais il y a eu une vingtaine de camps. Dans tous ces camps, ils ont demandé au gouvernement français de les intégrer dans l'armée française pour se battre, surtout les fameux pilotes de l'armée républicaine. Le gouvernement français refuse. Il ne donne que plusieurs solutions. La première, c'est de rentrer dans la Légion étrangère, la fameuse Légion étrangère. Beaucoup refusent. Pourquoi ils refusent? Parce que, pour trois raisons fondamentales. La première, la Légion étrangère était une armée colonialiste qui avait sévi dans les colonies françaises pendant de très longues années. Il ne voulait pas être endigué dans cette troupe-là. Deuxièmement, parce qu'il y avait beaucoup de malfrats qui se cachaient dans la Légion étrangère et ne voulaient pas être assimilés à ces gens-là. Et troisième raison, c'est incroyable au jour d'aujourd'hui d'en parler, les jeunes, quand je leur dis, ils tombent des nues, ils refusaient parce que les légionnaires étaient payés. Et ils ne voulaient pas être payés pour défendre la liberté et la démocratie. On a beaucoup d'écrits là-dessus. C'est incroyable, quoi. C'est idéal qu'ils avaient, ces gens-là. Quelques-uns acceptent, et ça va être les premiers républicains espagnols qui vont tomber pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça va être en Norvège, à Narvik. Certains étaient dans la Légion étrangère, ont accepté d'aller dans la Légion étrangère, et quand ils vont attaquer les Britanniques et les Français, Narvik, beaucoup de républicains espagnols qui étaient dans la Légion étrangère vont tomber là-bas sur les...
An dieser Stelle geht es halt erstens um die baskischen Kämpfer, etwa 5000 baskische ehemalige Gudaris und etwa 4000 Interbrigadisten aller Nationalitäten, viele Deutsche, Polen, auch Italiener, die nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten, kamen nach Gurs. Auch viele Angehörige der spanischen Luftwaffe, die loyal zur Republik gewesen waren und da gegen die deutschen Messerschmitt-Flugzeuge gekämpft hatten. Die Geflohenen, unter ihnen auch eine Menge Intellektuelle, wollten weiterkämpfen gegen den Faschismus, weil sie wussten, dass der Spanische Krieg quasi der Beginn des Zweiten Weltkriegs gewesen war. Sie führten im Lager Alphabetisierungskurse, Sprachkurse durch und es gab ein sehr aktives politisches Leben bis zum Überfall auf Polen und der Kriegserklärung Englands und Frankreichs gegen Nazi-Deutschland. Der Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin war sehr schlimm für die Lage in Gurs. Das stürzt besonders die Kommunisten und Sozialisten in einen schweren Gewissenskonflikt. Aber sie machten sich zum Kampf gegen die Faschisten bereit und verlangten von der französischen Regierung, in die Armee integriert zu werden, besonders die berühmten Piloten der spanischen republikanischen Luftwaffe. Aber die französische Regierung lehnte ab und bot die Aufnahme in der Fremdenlegion an. Die meisten lehnten das aber ab, weil die Fremdenlegion eine koloniale Kampftruppe war, mit vielen Verbrechern drin auch, und sie wollten nicht für das Kämpfen für Demokratie und Freiheit bezahlt werden. Einige von ihnen gingen dennoch zur Fremdenlegion und kämpften unter anderem in Narvik, in Norwegen gegen die Nazis, was Norwegen den spanischen Republikanern auch nicht vergessen hat. Und da erzählte Raimundo dann eine Anekdote, dass er Mitte der 50er Jahre als eines von spanischen Kindern, Jugendlichen aus Frankreich nach Norwegen geschickt wurde und dort eine Gedenkstätte für die gefallenen spanischen Antifaschisten besuchte. Die spanischen Flüchtlinge wurden, da die französischen Männer dann an der Front waren, als billige oder kostenlose Arbeitskräfte eingesetzt. Ganze Kompanien wurden zum Holzfällen eingesetzt, wie sein Vater in Les Landes, um Holz für den Bau von Verteidigungsstellungen zu haben. Andere wurden auch zur Maginot-Linie abkommandiert und fielen dort, als die Deutschen durchbrachen oder wurden gefangen genommen. Hitler fragte dann Franco, was er mit den Rotspaniern, so war ja der Jargon der Nazis, machen solle. Und Franco antwortete, das seien keine Spanier mehr. Sie wurden dann ins berüchtigte KZ Mauthausen verschleppt oder in andere KZs zur Zwangsarbeit. In Mauthausen starben mehr als 1000 Spanier, besonders viele aus Aragon. Und dann kam der Blitzkrieg, der Durchmarsch der Nazis, die französische Regierung trat zurück, dann kam es zum Vertrag von Vichy, die Kommunisten waren alle schon inhaftiert, ebenso die Gewerkschafter. Und die ersten Franzosen, die dann in Gurs interniert wurden, waren Gewerkschafter, Kommunisten. Es gab allerdings 80 Bürgermeister und Abgeordnete, die den Vertrag von Vichy ablehnten. So auch der Bürgermeister von Oloron.
Et on avait mis hors la loi aussi le plus fort syndical, la CGT. Certains vont être enfermés ici, au camp de Gurs. C'est les premiers Français qui vont être enfermés ici, au camp de Gurs, avant l'envahissement de la France par les Allemands. Donc, Pétain a les pleins pouvoirs. Il n'y a que 80 députés et sénateurs qui le refusent, dont le maire d'Oloron, le député maire d'Oloron, Jean Nyundou, était parmi les 80 élus qui avaient refusé les pleins pouvoirs à Pétain.
Ja, und dann war die dritte Republik, die französische Republik, zu Ende. Frankreich wurde in zwei Teile geteilt. Der obere Teil wurde besetzt von den Nazis. Für den unteren Teil schloss Pétain das Waffenstillstandsabkommen mit den Deutschen. Und er erließ ein Gesetz gegen die Juden. Sie durften nicht mehr Lehrer, Beamte, Soldaten, Unternehmer werden, wurden zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Viele der nicht französischen Juden, die in Frankreich vor den Nazis Zuflucht gesucht hatten, wurden in Lagern interniert, unter anderem eben in Gurs. Auch aus anderen Ländern geflüchtete Politiker, Intellektuelle wurden ab 1940 dort interniert, wie zum Beispiel Hannah Arendt, die ja aus Hannover geboren wurde. Pétain akzeptierte die Forderung der deutschen Juden, insbesondere aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden, in Teilen Frankreichs oder auch besonders in Gurs zu internieren. Viele der Juden hatten im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft, aber sie wurden nun verschleppt. Also mehr als 6000 Deutsche jüdischen Glaubens wurden am 22. Oktober 1940 per Eisenbahn nach Gurs verschleppt. Dort starben etwa 2000 von ihnen. Einigen wenigen gelang ab 1941 die Emigration. Tja, warum wurden sie in Frankreich interniert? Raimundo sagt, Historiker meinten, dass Hitler die Internierten ursprünglich in die französischen Kolonien abschieben wollte, insbesondere nach Madagaskar, damit sie dort an Hunger oder an den Folgen des Klimas sterben sollten. Mehr als 9000 Menschen jüdischen Glaubens kamen insgesamt nach Gurs, alle Altersstufen, Kleinkinder, auch ganz alte Menschen. Die Unterbringung war katastrophal, die Baracken waren aus schlechtem Material gebaut, aus Holz, das faulte, weil es kalt und feucht war. Für viele war es furchtbar, denn sie waren vorher ein bürgerliches Leben gewohnt gewesen. Unzählige starben an Unterernährung, an Kälte, an Krankheiten oder auch durch die Angst. Und nach wurden die französischen Militärs durch Gendarmen ersetzt, aber es waren Franzosen, die das Lager bewachten.
Baraque, l'eau rentrait par les toits, parce que c'était des toiles goudronnées. Donc au bout de quelques mois, l'eau pénétrait. Et ils vont arriver dans ce pays de désolation. Rendez compte des gens, il y avait beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens qui avaient une vie bourgeoise, qui avaient des... Et arriver là, c'est terrible, quoi. Et très vite, beaucoup vont mourir, quoi. Ils vont mourir. Bien sûr, il n'y a pas eu de geste de la part des gardiens. Bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, quand les militaires français ont quitté ici pour aller se battre, les régiments, on les a remplacés par des gendarmes. Et ces gendarmes, bon, ils vont être brutaux, mais ils ne vont pas. Il ne va pas y avoir des massacres. Simplement, les gens vont mourir de manque de soins, de froid, parce qu'ici il pleut beaucoup, hein, on le voit aujourd'hui. Le mois de mai a été terrible, il y a beaucoup de pluie qui tombe, de la boue, de la misère et de la peur aussi.
Mit dem Beginn der Endlösung sozusagen, da wurde es dann eine noch schlimmere Periode in Gurs. Und dann gingen 6 Transporte mit etwa 4000 Menschen, Männern, Frauen, Alten, Kindern in die Vernichtungslager nach Auschwitz-Birkenau und andere Lager. Und das ist eine immer noch nicht aufgearbeitete Angelegenheit in Frankreich. Zwar hatte der Präsident Chirac seinerseits auf die Kollaboration hingewiesen, aber insgesamt ist in der französischen Gesellschaft nicht sehr viel darüber gesprochen worden. Aber Raimundos Mutter war Augenzeugin. Die französische Polizei schickte mobile Spezialeinheiten in schwarzen Uniformen. Die kamen morgens um 6 Uhr, umstellten das Lager, drangen in das Lager ein, ließen die Leute auf dem Appellplatz antreten. die zum Abtransport bestimmt waren, kämpften aber auch Baracke um Baracke durch, um Leute noch rauszuholen. Denn die Leute wussten schon, dass ihnen nichts Gutes bevorstand, auch wenn sie nicht ahnten, welch furchtbares Schicksal der Abtransport nach Osten bedeutete. Es gab aber auch einige Franzosen, die versuchten, zumindest die Kinder und die Kranken zu verstecken. Aber die französische Polizei half bei der Festnahme und der Deportation der Juden, half mit, sie zu ermorden. Eine furchtbare Geschichte, welche die republikanischen Spanier bis heute nicht vergessen haben.
Et on va voir une période encore pire. C'est quand les nazis décident la solution finale. Et ça, ça va être terrible. Parce que on va demander au gouvernement de Pétain, et il va accepter, il va devenir le complice. Il a fallu attendre de longues, longues années ici pour que Chirac, le président, dénonce cela. Hein. C'est la responsabilité du peuple français aussi d'avoir accepté que ces juifs qui étaient parqués dans les camps français soient renvoyés vers les camps de la mort et vers la solution finale. D'ici vont partir 6 convois, près de 4000 personnes, hommes, femmes et enfants. Ils vont partir vers ces camps de la mort. Et on a pu suivre, à la fin de la guerre, les fondations juives ont suivi ce trajet de ces gens-là, se sont rendus compte que 15 jours après leur départ d'ici, ils étaient exterminés à Auschwitz, à Birkenau ou dans d'autres camps. C'est terrible. Et ma mère, qui entre-temps était arrivée au camp, hein, parce qu'elle était dans des refuges en Bretagne avec sa mère, sont arrivés ici, me raconte, c'est terrible. Ça a été terrible. Ma mère est morte il y a un an et un peu plus, elle avait 100 ans, mais elle faisait des cauchemars sur ces fameux départs de convoi. Je vais vous les décrire quand même, parce que c'est important de le savoir. La police française envoyait des escadrons spéciaux. C'était des gardes mobiles qui étaient habillés de noir. Ils arrivaient le matin de bonne heure, à 6 heures, et ils entouraient le camp. Et ils rentraient après pour... On faisait l'appel des gens qui allaient partir. Et on les entassait dans un îlot. Et après, on fouillait les baraques une par une. Ces hommes en noir fouillaient les baraques au milieu des hurlements, au milieu des pleurs, au niveau... Parce que le premier convoi qui est parti, ils savaient que de partir vers l'Est, c'était mauvais, quoi. Personne ne s'imaginait de l'horrible... de ce qui les attendait, de la façon horrible dont ils allaient être décimés, mais on savait qu'on partait vers quelque chose qui n'était pas bon et on n'avait pas de nouvelles. Et ici, il y avait quelques Français qui s'occupaient de l'entretien. C'était les ponts et chaussées de l'époque, hein, l'équipement de l'époque. Et ces Français, c'était des justes aussi, hein. Ils essayaient de cacher les enfants, ils essayaient de cacher les malades, ils essayaient, mais rien à faire. La police française arrêtait tous et les envoyer vers les camps de la mort. Ça a été terrible, ça a été une période désastreuse ici, et les Espagnols, les républicains espagnols qui étaient au camp encore, ça rappelait, quoi, hein, pendant de très 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 longues années, comme je disais, ma mère faisait des cauchemars sur ses départs.
Nach der Deportation der Juden haben viele Internierte aus dem Lager als Zwangsarbeiter arbeiten müssen, sind abkommandiert worden in die Landwirtschaft zum Bau von Elektrizitätswerken und so weiter. Viele der spanischen Republikaner arbeiteten tagsüber und nachts bereiteten sie sich auf den Widerstandskampf gegen die Nazi-Besatzung vor. In Gürs gab es ab 1942 kaum noch Deutsche, aber die waren ja überall in Bordeaux, überall in der Gegend. Die 10. Brigade der Guerilleros als Teil der französischen Résistance wurde dann gebildet von spanischen ehemaligen Republikanern. Mehr als 1000 Spanier haben bei der Befreiung der Auvergne, von Toulouse und so weiter mitgekämpft.
De ce camp, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis pour travailler, parce que la France manquait de main-d'œuvre. Beaucoup de Français étaient prisonniers dans les stalags allemands, donc on avait besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, on l'a employée d'abord dans les fermes, on l'a employée aussi pour la construction de centrales électriques dans les vallées que nous avons autour, et aussi en tant que bûcheron ou en tant que travailleur pour créer du charbon de bois dans les montagnes pyrénéennes. Ces gens-là, surtout des républicains espagnols, vont devenir des guerrilleros. Ils travaillaient le jour et ils combattaient la nuit. Et quand les Allemands ont envahi toute la France en 1942, ils sont venus ici. Jamais les Allemands sont rentrés au camp, à part quelques officiers. Jamais les troupes allemandes sont venues au camp de Gurs, mais ils étaient à Oloron, ils étaient à Moléon, à Navarin, ils étaient partout, quoi. Et les guerrilleros ont formé la 10e brigade des guerrilleros, indépendant de la résistance française, avec des liens avec la résistance allemande. Mais eux, ils ont créé la 10e brigade. Ils étaient plus de 1000 guerrilleros à se battre ici, et ils ont participé à la libération ici du Auvergne.
Nicht nur an der Befreiung der Auvergne waren Spanier beteiligt, auch an der Befreiung von Paris waren sehr viele spanische republikanische Kämpfer der 9. Brigade beteiligt. Nachdem Raimundo uns das alles erzählt hatte, sagte er auch noch, dass die Republikaner gehofft hatten, dass nach der Landung der Alliierten dann der Kampf gegen Franco beginnen würde, aber leider war das nicht der Fall. Dennoch haben sich viele Spanier halt wirklich versucht, gegen Franco aufzustellen. Sie sind rübergegangen über die Grenze und haben einen Aufstand dort gegen Franco versucht, wurden aber erschossen, gefangen genommen. Viele flüchteten dann auch nach Frankreich zurück. Ja, das waren alles sehr schmerzhafte Erinnerungen eines Spaniers, eines Nachkommen der Spanier. Und Axel meint, wir sollten jetzt noch ein bisschen zurückkommen auf unseren Besuch dort und das, was wir dort so erlebt haben.
Naja, ich meine, wir sollten es auf jeden Fall auch nochmal erzählen, wie wir das erlebt haben dort. Raimundo hat ganz riesige Geschichtskenntnisse da. Und während er uns das da alles darlegte, gingen wir bei Nieselregen und kühlem, windigen Wetter über das Feld dort. Über das Feld, das einmal ein Teil von dem Lager Görs gewesen war. Und vor uns sahen wir dann irgendwann auch einen größeren Wald, an dem man eigentlich aus der Entfernung gar nichts Richtiges erkennen konnte. Als wir dann näher kamen, konnten wir eine rekonstruierte Baracke sehen. Eine von 400, glaube ich, oder? Ja, und das war schon eindrucksvoll. Raimundo fand, und vor allen Dingen auch seine Frau, die uns begleitete, fanden es nicht in Ordnung, dass hier ein Wald des Vergessens über dieses Lager wächst.
Das war nicht seine Frau, aber egal. Also das war auch eine
Dame. Das war nicht seine Frau, nein, es war eine Dame aus dem Verein.
Die französische Regierung hatte beschlossen, das Lager zu schließen, die Baracken niederzureißen und Bäume darauf zu pflanzen. Und die haben praktisch keine Erinnerungsarbeit gemacht. Es sind da mehr als 2000 Personen gestorben, Spanier, Interbrigadisten, verschiedenster Nationalitäten, französische Kämpfer und vor allem aber auch Juden. Das Lager geriet einfach in Vergessenheit und erst 1963 wurde wieder darüber ein wenig berichtet. Es gab den Friedhof, wo 1600 Personen begraben sind und da hat sich dann auch tatsächlich das Land Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und auch das Saarland, weil von dort sehr viele deutsche Juden deportiert worden sind, an der Gedenkstätte beteiligt. Bis heute bezahlen diese Landesregierungen noch die Pflege des Friedhofs. Und ich glaube, 1980 wurde dann halt dieser Verein gegründet und 1978 hat Oloron beschlossen, auch tatsächlich an die dort Internierten zu erinnern.
Ja, das geriet nicht einfach nur so in Vergessenheit. Dieses Lager sollte vergessen werden. Und gerade auch, das hast du, glaube ich, am Anfang schon gesagt, die Bewohner der umliegenden Dörfer wollten eigentlich auch nicht mehr daran erinnert werden und wollten diese Erinnerung verdrängen. Und um dieses Verdrängen geht es bei unserem Projekt und bei genau auch diesem Thema über das Lager Görs, wenn wir versuchen, Geschichte zu rekonstruieren, die in Vergessenheit geraten ist. Man muss allerdings sagen, und wir haben das auch angesprochen bei unserer Besichtigung, dass natürlich solche Lager auch heute wieder existieren und dass Flüchtlinge unter ähnlichen Bedingungen, unter menschenunwürdigen Bedingungen überall in Europa, gehalten oder gefangen gehalten werden.
Als wir in Frankreich waren, wurde dort gerade ein Flüchtlingslager in Calais geräumt mit brutalem Polizeieinsatz. Wir haben erzählt, dass es in Hannover gerade ein Flüchtlingslager gibt, sozusagen auf einem zentralen Platz hier, auf dem Weiße Kreuzplatz, auf dem die Flüchtlinge einfach fordern, dass ihre Situation bekannt wird, dass bekannt wird, warum sie fliehen und dass eine Lösung ihrer Probleme dringend erforderlich ist.
Mach mal ein bisschen Musik.
Okay.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi il a su. Il est mort sans surprise.
Nach der Besichtigung des Lagers kehrten wir erstmal nach Oloron zurück in unser Hotel. Und am nächsten Morgen dann hatten wir Gelegenheit, nochmal im Radio vorstellig zu werden und Zeugen zu werden von einer großen Aktion, die dieses Radio, wie übrigens viele andere Aktionen auch, unterstützt und selbst technisch auch mit durchführt. Auf dem Place Saint-Pierre in der Nähe des Radios in Oloron wurde ein riesiges Festival, ein Musikfest vorbereitet unter dem Namen Mascali, das zum 10. Mal, also seinen 10. Geburtstag feiert, zum 10. Mal stattfand und wo auf drei Bühnen gleichzeitig simultan Musikgruppen spielten, und zwar lokale Gruppen, auch Schüler und andere lokalere, weniger bekannte, aber doch sehr gute Gruppen. Wir haben noch ein bisschen davon mitgehört und auch mitgeschnitten und hatten auf dem Platz auch noch viele Begegnungen, wo wir auch noch Interviews geführt haben, aber das passt heute nicht mehr in die Sendung.
Nee, leider nicht. Wir werden aber die Mitschnitte, die wir mit den Kollegen von Radio Oloron gemacht haben, die Gespräche, die wir auf dem Mascali-Festival geführt haben und natürlich auch die Mitschnitte, die wir bei der Führung durch das Lager Gürs gemacht haben, als Podcast einstellen. Das ist dann auf der Website von Radio Flora zu hören. Wir grüßen an dieser Stelle nochmal ganz herzlich unsere Kollegen und Kolleginnen von Radio Oloron. Und beim Podcast werden wir auch einen Link zu dem Radio einfach unterbringen.
Ja, auf dem unser Besuch übrigens schon dokumentiert ist, mit Fotos und einem kleinen Bericht.
Genau, und jetzt kommt nochmal ein Mitschnitt von der Schülerband und damit verabschieden wir uns. Das war das Magazin International. Die Wiederholung gibt's Mittwoch um 11. Am Mikrofon verabschieden sich
Axel Kleidecke
und Mechthild. Ciao. Un grand coup de pied pour